Und heute dürfen wir Michael Friesen in unserer Mitte begrüßen. Danke, dass du wieder mal zu uns gekommen bist. Er hat die Überschrift für die heutige Predigt so getitelt: 7 mal 7 plus 1. Es ist keine Mathestunde, das wissen wir schon. Wir sind gespannt. Textgrundlage hierfür ist 3. Mose, Kapitel 23, die Verse 9 bis 22 und 5. Mose, Kapitel 16, die Verse 9 bis 12. Hinführend zur Predigt möchte ich nun noch aus Matthäus Kapitel 6 die Verse 25 bis 27 lesen. Matthäus 6, 25 bis 27. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Soweit das Wort Gottes.
Sieben mal sieben plus eins. Wir sind heute in keiner Mathestunde, wie bereits angekündigt, aber aus der Grundschule oder aus der Primarschule wissen wir wahrscheinlich alle bestens, was das Ergebnis dieser Rechnung wäre. Die Frage lautet heute: Was verbindest du mit dieser Rechnung? Vielleicht nichts Besonderes, was über den numerischen Wert von 50 hinausgeht? Mag sein. Falls das so ist, könnte sich das heute allerdings ändern. Denn häufig verwendet die Bibel bestimmte Zahlen oder Zahlkombinationen, um mit dieser Kombination eine ganz besondere Bedeutung zu verknüpfen. Und das ist auch hier der Fall. In meinen letzten Predigten habe ich mit euch über die Passahfeier nachgedacht, über den Auszug Israels aus Ägypten, über den Zug durch das Schilfmeer. Heute befassen wir uns mit einem weiteren Fest aus Israel, das mit der Ernte zu tun hat und in dem diese Rechnung 7 mal 7 plus 1 eine auffällige Rolle spielt. In gewisser Weise kann von einem Erntefest oder auch zum Teil von einem Erntedankfest die Rede sein. Während wir die Bedeutung dieses Festes untersuchen, soll gleichzeitig sichtbar werden, wie Passa und Erntedank zusammenhängen und was das heute für uns bedeutet. Es sind drei Textabschnitte, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, und diese aus der Zeit des Mose beschreiben halt dieses Fest. Zwei dieser Abschnitte befinden sich in 3. Mose 23 und da noch ein kurzer Abschnitt in 5. Mose 16. Wir schauen nacheinander diese drei Abschnitte an und kommen danach dann auf die Rechnung 7 mal 7 plus 1 zurück. Wer mitlesen möchte, darf gerne aufschlagen 3. Mose 23. Wir lesen die Verse 9 bis 14. Dieses israelitische Erntefest, noch bevor wir lesen, besteht aus zwei Teilen. Und diese erste Beschreibung, die wir lesen, bezieht sich auf den Eröffnungsteil dieses Erntefestes. Wir lesen die Verse 9 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Garbe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an dem Tag, an dem ihr eure Garbe webt, dem Herrn ein Brandopfer opfern von einem makellosen einjährigen Lamm. Und das dazugehörige Speisopfer, 2/10 Feinmehl mit Öl angerührt, ein Feueropfer, dem Herrn zum lieblichen Geruch, sowie das dazugehörige Trankopfer, ein Viertel hin Wein. Ihr sollt aber weder Brot noch gerüstetes Korn vom Jungkorn essen bis zu eben diesem Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe darbringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnorten. Diese Anordnung beschreibt kein Fest im eigentlichen Sinn, sondern eher eine Opferanweisung. Ich möchte darin vor allem zwei Aspekte hervorheben, nämlich die Erstlingsgabe und den Zeitpunkt dieser Darbringung. Zur Erstlingsgabe. Es heißt, wenn Israel ins verheißene Land gekommen ist, wenn sie dann mit der Ernte beginnen, soll der erste Ertrag Gott geweiht werden. Erst danach ist der weitere Ertrag zum Verzehr bestimmt. Diese Reihenfolge ist bedeutungsvoll, denn dadurch wird eine Priorität ausgedrückt. Wir fragen uns, hat das Prinzip vom Erstling auch heute noch Bedeutung? Dazu folgende Überlegung. Nehmen wir einmal an, Alex verdient im Monat rund 6.000 Franken. Bei einem üblichen Budget kommt er mit ca. 4.500 Franken durch den Monat. Vor einiger Zeit hat er sich vorgenommen, monatlich mindestens 1.000 Franken zu spenden. Es bleibt also ein Spielraum von mehr oder weniger 500 Franken. Nun gibt es in diesem Monat einige geniale Sonderangebote. Und das sind genau solche Produkte, die Alex gern hätte. Was meint ihr? Wird die Frage nach dem Erstling für Alex eine Rolle spielen? Entscheidet selbst. Macht es einen Unterschied, ob Alex zu Beginn des Monats 1.000 Franken für die Spende absondert oder ob er am Ende des Monats schaut, ob vielleicht dann noch genug übrig geblieben ist? Wir kommen zur zweiten Beobachtung in diesem Abschnitt, dem Zeitpunkt der Darbringung. Wann soll dieses Opfer im Tempel dargebracht werden? In Vers 11 heißt es, am Tag nach dem Sabbat. Aber welcher Sabbat ist gemeint? Nun, der Anfang dieses Kapitels gibt uns wichtige Hinweise. 3. Mose 23 enthält die ausführlichste Beschreibung der israelitischen Feste und Feiertage. Diese werden in diesem Kapitel chronologisch aufgeführt, das heißt in der Reihenfolge des israelitischen Kalenders. Das erste dort beschriebene Fest ist Passa. Und dieses fällt auf den 14. Tag des ersten Monats. Und der erste Monat hieß zur Zeit Moses Aviv. Nach der babylonischen Gefangenschaft wurde der Name gewechselt. Heute spricht man vom Nisan. Also am 14. Nisan wird in Israel immer noch Passa gefeiert. Am darauffolgenden Tag, also am 15., beginnt das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote. Der nächste feierliche Anlass ist dann eben diese Darbringung der Erstlingsgabe. Er reiht sich also in denselben Monat ein, in den ersten Monat, und zwar am Tag nach dem Sabbat. Es gibt verschiedene Auslegungen davon, welcher Sabbat im ersten Monat genau gemeint ist. Meines Erachtens ist am wahrscheinlichsten, dass der erste Sabbat nach der Sabbatfeier, nach der Passafeier, gemeint ist. Das heißt, diese Darbringung der Erstlingsgabe fällt in die Woche der ungesäuerten Brote. Das lässt sich leicht an einem konkreten Beispiel erläutern. Die allermeisten Feste in Israel sind an ein Datum geknüpft und nicht an einen Wochentag. Wie bei uns beispielsweise das Weihnachtsfest. In diesem Jahr fällt Weihnachten bei uns auf einen Montag, nächstes Jahr auf einen Mittwoch, immer jedoch auf den 25. Dezember. Ebenso fällt Passa jedes Jahr auf den 14. Aviv oder Nisan, unabhängig davon, welcher Wochentag es gerade ist. Das anschließende Fest der ungesäuerten Brote geht über 7 Tage. Folglich fällt genau ein Sabbat in dieses Fest. Und am Tag darauf, also am Sonntag, wird dann die Erstlingsgarbe in den Tempel gebracht. Der Priester webt sie dort vor dem Herrn als Zeichen der Darbringung. Und dieser festgelegte Zeitpunkt spielt für den zweiten Teil dieses Erntefests eine wesentliche Rolle. Darum ist er hier so ausdrücklich erwähnt. Wenn wir nun so einen Text lesen, der mit unserem Alltag so wenig gemeinsam hat, stellt sich uns umso mehr die Frage nach dem Sinn dieses Gebots. Wozu hat Gott dieses Ritual eingesetzt? Warum sollen die Israeliten Jahr für Jahr die Erstlingsgarbe in den Tempel bringen? Die Frage für uns lautet daher, welche Prinzipien stehen dahinter, die auch heute gültig und wegweisend sind? Der Zusammenhang zwischen diesem ersten Teil und dem zweiten Teil dieses Erntefestes wird diese wichtigen Fragen beantworten. Und damit kommen wir bereits zum zweiten Teil und lesen die nächsten 8 Verse. 3. Mose 23, ab Vers 15. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegarbe darbringt, 7 volle Wochen abzählen. Bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Zu dem Brot aber sollt ihr 7 einjährige makellose Lämmer darbringen und einen Jungstier und 2 Widder. Das soll das Brandopfer für den Herrn sein. Und das dazugehörige Speisopfer und Trankopfer, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer opfern. Und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten weben, zusammen mit den 2 Lämmern als Webopfern vor dem Herrn. Die sollen dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an eben diesem Tag ausrufen lassen, eine heilige Versammlung soll es euch sein und keine Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Geschlechter. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Dieser zweite Teil des Erntefestes hat einen eigenen Namen. Er wird zwar in diesen Versen nicht erwähnt, aber an anderen Bibelstellen, die sich auf dieses Fest beziehen, wird es Shavuot genannt. Auf Deutsch bedeutet dieses Wort Wochen und deshalb wird das Fest auch als Wochenfest bezeichnet. Ausschlaggebend für diesen Namen ist die Zeitspanne zwischen der Darbringung der Erstlingsgarbe und Shavuot. Genau 7 Wochen liegen dazwischen. Somit fällt das Wochenfest wieder auf einen Sonntag, da der Tag nach den 7 Wochen, der 50., wieder der Tag nach dem Sabbat ist. Wir dürfen uns jetzt von dem Namen dieses Festes nicht verwirren lassen. Die Feier des Shavuot, des Wochenfestes, dauert nicht etwa eine Woche lang, sondern nur einen Tag. Dennoch gehört es zu den 3 israelitischen Festen, zu denen sich alle männlichen Israeliten in Jerusalem versammelten. Das heißt, obwohl dieses Erntefest nur einen Tag lang geht, ist es doch so wichtig, dass die Pilgerreise nach Jerusalem angetreten wird. Und diesen Fakt merken wir uns. In Vers 17 ist wieder die Rede von Erstlingen. Ja, wie soll das sein? Es war doch schon vor 7 Wochen einmal die Rede von Erstlingen, die in den Tempel gebracht wurden. Das ist kein Widerspruch, sondern liegt einfach daran, dass um die Zeit von Passa die Gerstenernte beginnt und etwa 7 Wochen später die Weizenernte. Das heißt, in beiden Teile dieses Erntefestes werden dem Herrn Erstlinge dargebracht. Zuerst die frühen Erträge der Gerste, 7 Wochen später die ersten Erträge des Weizens. Warum aber ist das israelitische Erntefest zweigeteilt? Ein wichtiger Grund dafür scheint in seinem Namen Wochenfest versteckt zu sein. Denn damit wird eben diese Zeitspanne von 7 Wochen bzw. 7 mal 7 plus einen Tag darauf verwiesen. Was diese Zeitspanne zu bedeuten hat, müssen wir noch untersuchen. Zunächst jedoch erst einige weitere Beobachtungen zum Fest an sich. In Vers 15 heißt es betont, dass die 7 Wochen abgezählt werden sollten. Was geschieht, wenn eine bestimmte Zeitspanne mit einem festgesetzten Ziel abgezählt wird? Denken wir beispielsweise an die Zeit vom 1. bis zum 25. Dezember. Ob mit oder Adventskalender, spielt keine Rolle. Besonders bei Kindern ist diese gespannte Vorfreude besonders wahrzunehmen. Man fiebert auf diesen Tag hin. Er kommt jeden Tag einen Schritt näher. Nun, was macht das Wochenfest so besonders? Man könnte ja denken, es geht vor allem darum, dass die Israeliten ihre Opfer in den Tempel bringen, also dass es primär um eine Pflichterfüllung geht. Dieser Gedanke wäre allerdings nicht zutreffend. Er geht am Sinn von Schavuot vorbei. Denn die Opfergaben erinnern Israel fortwährend daran, wem sie ihre Ernte zu verdanken haben. Es ist Gott selbst, der ihnen die Freiheit und das verheißene Land gibt. Passa. Darum kann Schavuot erst nach Passa gefeiert werden. Denn vor Passa hatte ja Israel kein eigenes Land, keine Freiheit, um selbst etwas anzubauen. Nun, Gott schenkt ihnen die Freiheit, Gott schenkt ihnen das Land und danach kommt noch Regen, Sonnenschein und alles, was zum Gedeihen nötig ist. Es wird deutlich, Gott selbst ist der Versorger Israels schlechthin. Und diese Versorgung ist unverdient. Darum kommt es auch denen zugute, die nicht in der Lage sind, eigenes Land zu bebauen. Ausdrücklich heißt es im letzten Vers, den wir gelesen haben, in Vers 22, wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Was hat dieser letzte kurze Satz mit dem zu tun, was gerade vorher gesagt wurde? Also eindeutig, die Ernte gilt nicht nur dem Landbesitzer. Sie gilt auch den Armen und den Fremdlingen. Aber warum dann dieser letzte Satz? Ich, der Herr, bin euer Gott. Nun, dieser Satz bringt so vieles auf den Punkt. Immer wenn wir dieser Formulierung begegnen, oder manchmal ist sie auch ähnlich oder noch kürzer formuliert, dann heißt es, ich, der Herr, bin euer Gott. Zum Beispiel, darum seid ihr sicher versorgt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Darum sollt ihr mir die Erstlinge eurer Ernte bringen und euch am Geschenk der Ernte erfreuen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Darum sollt ihr großzügig sein und auch die Armen an meinem Geschenk der Versorgung teilhaben lassen. Wir sehen, Shavuot ist ein Fest der Dankbarkeit und der Freude. Und die Prinzipien, die hier sichtbar werden, haben nichts an Gültigkeit verloren. Das bedeutet für uns, Gott sorgt für uns. Zum Beispiel durch einen Beruf. Aber selbst wenn dieser wegfallen sollte, hat Gott andere Möglichkeiten, uns zu versorgen. Diese unverdiente Güte bietet uns Anlass zum Feiern. Und weil wir alles von ihm erhalten haben, werden wir dazu befähigt, ihm den Erstling unseres Ertrages zurückzugeben. Und schließlich, unsere Großzügigkeit anderen gegenüber ist kein eigener Verdienst, sondern er ist darin begründet, dass zuerst Gott uns gegenüber noch viel großzügiger gewesen ist. An dieser Stelle lohnt es sich, noch einen kurzen Blick auf eine zweite Beschreibung des Wochenfestes zu werfen. Und dazu wechseln wir in das 5. Mosebuch, Kapitel 16. Vier Verse lesen wir aus 5. Mose 16 und wir beginnen ab Vers 9. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten, hier ist der Name erwähnt, und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn und deine Tochter, und dein Knecht und deine Magd, und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling, und die Waise, und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist, und du sollst diese Satzungen bewahren und tun. An dieser Stelle wird das Abzählen der 7 Wochen nochmals betont. Es kommen aber auch noch einige neue Aspekte hinzu. 4 davon will ich kurz hervorheben. Neben den vorgeschriebenen Opfern ist hier zusätzlich die Rede von einem freiwilligen Opfer. Bemerkenswert ist dabei, wodurch die Größe dieser Gabe bestimmt wird. Es heißt in Vers 10, je nachdem der Herr dich gesegnet hat. Was heißt das? Auch wenn Gott ein treuer Versorger ist, kann es reiche, aber auch karge Jahre geben. Und die freiwillige Gabe orientiert sich jeweils daran, wie der Ertrag gewesen ist. Zweitens, Shavuot, das Erntefest, ist ein Freudenfest. In Vers 11 heißt es ausdrücklich, man solle vor Jahwe fröhlich sein. Und wie heute bei uns meistens, so gehörte bei Israels damals bei einem guten Fest auch gutes Essen dazu. Drittens, auffallend ist weiter, wer an dieser Freude teilhaben soll. Vers 11, du und dein Sohn und deine Tochter. Aber es geht weiter. Dein Knecht und deine Magd, der Levit, der in deinen Toren ist, der Fremdling, der nicht zu Israel gehört, die Waise und die Witwe, die sich nicht selbst versorgen können. Alle diese sollen sich mitfreuen. Wir sehen an dieser Aufzählung, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Arm und Reich, zwischen Einheimischen und Ausländern, zwischen Bemittelten und Hilfsbedürftigen. Wieder kommt zum Tragen, dass Gottes Versorgung für alle Menschen gedacht ist. Und viertens kommt schließlich nochmals zum Tragen, dass das Wohlergehen bei aller Mühe und Arbeit, die wir mit unserer Arbeit haben, letztlich doch ein unverdientes Geschenk ist. Vers 12, denn bedenke, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist. Mit diesen Worten wird Israel daran erinnert, dass nicht nur seine wirtschaftliche Existenz von Gottes Gnade geschenkt ist, sondern seine gesamte Existenz als freies Volk. Nun haben wir uns diese drei Abschnitte kurz angeschaut. Wir kennen zwar jetzt einige wichtige Eigenschaften von Schavuot, wissen aber immer noch nicht, warum 7 mal 7 plus einen Tag dazwischen liegen. Also dazwischen liegen genau 7 mal 7 Tage und der nächste Tag ist dann plus 1. Die Aufschlüsselung dieser Frage finden wir meines Erachtens wiederum im 3. Mosebuch. Und zwar 2 Kapitel nach der Beschreibung der verschiedenen Feiertage und Feste. Ich folge hier im Grundgedanken dem jüdischen Ausleger Rabbi David Foreman. In 3. Mose 25 werden das Sabbatjahr und das Halljahr angeordnet. Mit diesen Ordnungen können wir heute vielleicht nicht viel anfangen. Einerseits sind wenige von uns nur noch in der Landwirtschaft tätig und andererseits leben wir in einer ganz anderen Kultur im Vergleich zum frühen Israel. Dennoch können die Prinzipien, die hinter diesen Ordnungen stehen, auch heute verstanden werden und sehr aufschlussreich sein. Darum will ich sie kurz skizzieren. Wofür steht der Sabbat? Er ist der 7. Tag der Woche. Gott heiligte ihn und ruhte an ihm von seiner Schöpfung. Die 7 drückt also ein volles, gesamtes, ausgefülltes Maß aus. Wir können sagen, die 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit. Und das Sabbatprinzip umfasst mindestens folgende 2 Gedanken. Erstens, wer den Ruhetag einhält, ehrt Gott, der ihn eingesetzt hat. Und außerdem kommt zweitens dadurch ein Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck, dass er letztlich für uns sorgt und nicht unser eigener Beruf oder dass es letztlich nicht von unserem eigenen Lebensunterhalt abhängt. Das ist kurz gefasst der Gedanke hinter dem Sabbat. Worum geht es nun beim Sabbatjahr? Wir finden es in 3. Mose 25, die Verse 1 bis 7. Ich lese sie jetzt nicht, wer mag, kann zu Hause in aller Ruhe nochmal durch den Text gehen. Israel soll 6 Jahre lang die Felder bearbeiten, die Weinberge bebauen und die Ernte einbringen. Im 7. Jahr hingegen sollen die Felder nicht besät und die Weinberge nicht beschnitten werden. Es wird also keine Ernte eingefahren. Nur was zur momentanen Speise dient, das darf gesammelt werden. Und zwar von jedem. Das Land gilt in diesem Jahr quasi wie ein Niemandsland. Jeder darf für den eigenen Bedarf sammeln. Das gilt neben dem eigentlichen Landbesitzer, genauso dem Knecht, der Magd, dem Tagelöhner, dem Gast. Und interessanterweise wird dort die Aufzählung noch weitergeführt. Sie gilt dem Vieh und auch den wilden Tieren. Das heißt, auch diejenigen, die finanziell verschuldet sind, ruhen in diesem Jahr von ihren Pflichtzahlungen. Manche Schulden werden womöglich sogar ganz erlassen. Jeder darf für den eigenen Bedarf sammeln und nur für den eigenen Bedarf. Das Sabbatjahr stellt folglich ein wichtiges Element zur Eindämmung der Armut dar. Außerdem kommt darin das Vertrauen in Gottes Fürsorge zum Ausdruck. Neben dem Sabbatjahr spielt dieser 7-Jahres-Rhythmus unabhängig vom Zeitpunkt des Sabbatjahres noch eine zweite wichtige Rolle. Denn unabhängig davon, wo jetzt gerade das Sabbatjahr gehalten wurde, müssen hebräische Mägde und Knechte spätestens im 7. Jahr in die Freiheit entlassen werden. Also das unabhängig vom Kalender. Aber wir kommen nun zum Halljahr. Was hat es damit auf sich? Wer es nachlesen möchte, findet es dann im selben Kapitel, 3. Mose 25, die Verse 8 bis 24. Manchmal wird das Halljahr auch Jubeljahr oder Erlassjahr genannt. Es ist wie eine Ausweitung des Sabbatjahres und zwar mit viel größerer Wirkung noch. Israel soll 7 mal 7 Jahre abzählen. Also nach 7 Sabbatjahren folgt das Halljahr. In 3. Mose 25, Vers 10 heißt es nämlich: Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Zitat Ende. Was hier geschieht, ist erstaunlich, ja, überwältigend. 7 mal 7 plus 1. Spätestens nach 50 Jahren hat die Schuldenspirale ein Ende. Es kann durchaus sein, dass jemand durch Missernten, durch Heuschreckenplagen oder was auch immer in eine Schuldenspirale geraten ist und die Familie leidet darunter. Spätestens nach 50 Jahren wird diese Spirale unterbrochen. Mägde und Knechte kehren zu ihren Familien zurück. Es ist also viel mehr als nur eine wirtschaftliche Wiederherstellung. Und der Erbbesitz fällt den Familien wieder zu dessen Erbe es gehört hat. Wir sehen, in diesem 50. Jahr findet zusammen, was zusammengehört. Familien, Erbbesitz. Es ist daher, also diese zwei Dinge stehen dafür, dass die Gesamtheit darin eingeschlossen ist. Somit ist das Halljahr das große Jahr der Wiederherstellung. Diese Anordnung, dass es so gehandhabt werden soll, hat einen ganz simplen Grund. Und obwohl dieser Grund so einleuchtend ist, vergessen auch wir ihn allzu oft. Wir finden ihn 3 Verse weiter, in 3. Mose 25, 13 Verse später, Vers 23. Dort heißt es: Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Das Land gehört mir, sagt Gott. Unsere gesamte Lebensgrundlage gehört nicht uns. Sie gehört Gott. Dieses Prinzip steht hinter dem Sabbatjahr und in einem noch viel größeren Ausmaß hinter dem Halljahr. Es erinnert also Israel und uns daran, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind. Unsere Ernte ist nur möglich, weil Gott die Grundlage und den Segen dazu schenkt. Denn das Land gehört ihm. Damit ist Gott die Quelle jeglicher Versorgung. Das gilt nicht nur für den finanziellen Bereich. Ich möchte 2 Beispiele anführen, was das in einem nicht materiellen Bereich bedeuten kann. Als unser Schöpfer ist Gott ebenso die Quelle für unseren Lebenssinn. Wir sind nicht das Zufallsprodukt einer lang andauernden Evolution. Unseren Wert müssen wir nicht durch Leistungen hervorbringen. Im Grunde ist das eigentlich überhaupt unmöglich. Doch, da wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind, ist jeder Mensch mit einem unzerstörbaren Wert ausgestattet. Und unser Sinn besteht darin, als Ebenbild Gottes die Herrlichkeit dieses Schöpfers in unserem Umfeld sichtbar werden zu lassen. Ein zweites Beispiel. Gottes Versorgung hat zudem noch viel weitere Auswirkungen. Wenn wir Unrecht erleben, dann können wir vergeben, weil Gott uns zuerst viel mehr vergeben hat. Das heißt nicht, dass Vergeben leicht fallen muss. Es kann trotz Gottes Versorgung ein schmerzhafter, auch ein längerer Prozess sein. Aber weil Gott die Ressourcen gibt und er hat sie im Überfluss, kann auch dieser Prozess mit seiner Hilfe gelingen. Das waren zwei Beispiele, die über den materiellen Bereich hinausgehen, was es bedeutet, dass Gott die Quelle unserer Versorgung ist. Nun zurück zu Israel. Im Halljahr wurde also die Grundlage für ein gedeihendes Leben wiederhergestellt. Am Rhythmus der Jahre zeigt sich nun der bewundernswerte Zusammenhang zwischen dem Halljahr einerseits, 7 mal 7 plus 1, und Shavuot, dem jährlichen Erntedankfest. Was alle 50 Jahre auf großer Skala geschieht, die Freilassung der Sklaven und die Wiederherstellung des Erbbesitzes, wird jährlich, jedes Jahr, im kleinen Stil durch Shavuot abgebildet. Das heißt, durch das Erntefest wird Israel fortwährend jedes Jahr neu daran erinnert, dass die Grundlage seiner Existenz in Gottes Geschenk begründet ist. Dass er ein treuer Versorger ist und dass diese Versorgung nicht nur den Landbesitzern gilt, sondern allen. Denn das Land gehört ja nicht wirklich den Landbesitzern, sondern Gott. 7 mal 7 plus 1. Diese Rechnung steht bei Gott dafür, dass er die Lebensgrundlage erschafft und Tag für Tag erhält. 7 mal 7 plus 1 steht weiter dafür, dass wir Menschen Gott als den wahren Fürsorger anerkennen und ihm dafür die Ehre geben. 7 mal 7 plus 1 ist die Erinnerung daran, dass wirtschaftlicher Ertrag, aber darüber hinaus auch gelingende Beziehungen, ein gedeihendes Leben und so weiter, nur auf der Grundlage von Gottes Geschenk möglich sind. 7 mal 7 plus 1 befähigt uns dazu, Gott den Erstling unseres Ertrags und unser gesamtes Leben zurückzugeben. Warum? Weil wir alles von ihm erhalten haben. 7 mal 7 plus 1 ist somit Ausdruck eines Lebens, das in Gottes Fürsorge ruht. Es ist dort zur Ruhe gekommen. Aus dieser Gelassenheit heraus erwächst dann auch eine natürliche Großzügigkeit. Denn was Gott uns geliehen hat, können wir einfach teilen. 7 mal 7 plus 1. Nachdem wir die symbolische Bedeutung dieser Rechnung identifiziert haben, möchte ich abschließend noch kurz die faszinierende Fortsetzungsgeschichte von 7 mal 7 plus 1 erzählen. Jahr für Jahr, Generation um Generation wird seit Mose in Israel Shavuot gefeiert. Wie wir gesehen haben, steht das Fest nicht isoliert für sich alleine da, sondern im engen Zusammenhang mit anderen Festen. Passa, gefolgt vom Fest der ungesäuerten Brote, dann die Darbringung der Erstlingsgabe am Tag nach dem Sabbat. Und von da an gezählt Tag für Tag, 50 Tage später Shavuot, das Wochen- und Erntefest. Durch die Pflege dieser Shavuot-Tradition wird das Bewusstsein, dass Gott der Urheber der Freiheit und der Lebensgrundlage ist, tief verankert. Wir sehen es beispielsweise an der Kraft mancher Feiern, die in unserer Kultur noch vorhanden sind. Obwohl für viele Menschen in unserer Kultur der Sinn von Weihnachten zum Beispiel nicht mehr vorhanden ist. Oder warum feiern wir Weihnachten? Ist Weihnachten immer noch ein fest verankertes Fest? Ist nur ein Beispiel davon, welche Kraft Feiern haben, auch Traditionen tief in uns zu verankern. Viele Generationen nach Mose gibt es in Jerusalem einmal rund um die Passafeier eine große Unruhe. Ein Mann namens Jeschua hat den Zorn der Schriftgelehrten auf sich gezogen. Doch gerade dieser Jeschua hat ebenfalls die Gunst und die Sympathie großer Volksmengen gewonnen. Darum sieht sich die Führungsschicht der Juden gezwungen, diesen Mann aus dem Weg zu räumen. Nach einem unfairen Prozess steht fest, dass Jeschua durch die Römer hingerichtet werden soll. An dem Tag, an dem im Tempel das Passahlamm geopfert wird, wird Jeschua außerhalb der Stadtmauern auf dem Hügel Golgatha ans Kreuz genagelt und stirbt. Der darauffolgende Tag ist ein Sabbat. Darum ruhen die Juden. Und das, obwohl an diesem Tag das Fest der ungesäuerten Brote beginnt. Am Tag nach dem Sabbat, am Sonntag, wollen einige Frauen, die zum Freundeskreis von Jeschua gehören, seinen Leichnam salben. Wahrscheinlich ist dies der Tag, an dem die Erstlingsgarbe der Gerstenernte im Tempel dargebracht wird. Plötzlich ist die Aufregung groß. Das Grab ist offen und leer. Wo ist nur der Leichnam geblieben? Es stellt sich heraus, Jeschua ist nicht mehr tot. An diesem Sonntag noch erscheint er seinen Jüngern. Er ist von den Toten auferstanden. Es ist verständlich, dass die Jünger zunächst ihren Augen nicht trauen wollen. Doch dieser anfängliche Unglaube weicht zunehmend der Gewissheit, dass Jeschua tatsächlich den Tod überwunden hat. Hören wir, was einer seiner Jünger später schreibt. Wir können es nachlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jeschua, der Christus, ist der Erstling. Am Tag, da die Erstlingsgarbe im Tempel dargebracht wird, steht er von den Toten auf. Er hat den Tod hinter sich gelassen. In den folgenden Tagen erscheint er immer wieder seinen Jüngern. Es ist eine besondere Zeit im Jahr, denn die Tage und die Wochen werden gezählt, 7 Wochen lang. Am Tag nach diesen 7 Wochen findet nämlich das große Freudenfest Schavuot in Jerusalem statt. Als fast 6 Wochen vergangen sind, verabschiedet sich Jeschua auf dem Ölberg von seinen Jüngern. Er beauftragt sie, Zeugen seiner frohen Botschaft zu sein. Doch sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie vom Heiligen Geist getauft werden. Jeschua wird von einer Wolke aufgenommen und entschwindet den Augen der erstarrten Jünger. Nachdenklich kehren diese nach Jerusalem zurück, ohne zu wissen, wie und wann die Taufe mit dem Heiligen Geist geschehen und aussehen soll. Währenddessen werden die Tage weiter gezählt. Der 50. Tag naht. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Juden nach Jerusalem, um dort das große Schavuot zu feiern. Als endlich der 50. Tag da ist, versammeln sich auch die Jünger in einem Haus. Plötzlich entsteht vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Er erfüllt das ganze Haus und der Heilige Geist setzt sich wie in Feuerzungen auf die Jünger. Von dieser Erscheinung angelockt, kommt sofort eine große Menge zusammen und siehe da, alle hören die Jünger in ihrer Muttersprache die großen Taten Gottes verkünden. An diesem einzigartigen Tag, an Schavuot, werden 3000 Menschen gläubig. Sie lassen sich taufen und werden vom Heiligen Geist erfüllt. Es überrascht nicht, dass nach diesem Ereignis an verschiedenen Stellen im Neuen Testament die Gläubigen ebenfalls als Erstlingsfrucht bezeichnet werden. An Schavuot findet zusammen, was zusammen gehört: der Mensch und Gott. Denn Gott, die Quelle des Lebens, kehrt bei jedem Menschen ein, der ihn im Glauben annimmt. Die Grundlage eines sinnerfüllten und ewigen Lebens wird an Schavuot hergestellt. 7 mal 7 plus 1. Das ist eine noch größere Dimension des Erntefestes. Gottes Güte und Großzügigkeit ist einfach unfassbar groß. Wir dürfen diese Geschenke dankbar annehmen. Diese Dankbarkeit will uns befähigen, ihm unseren Erstling und unser ganzes Leben zurückzugeben. Wir beten. Großer, allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist die Quelle des Lebens. In deiner Gnade schenkst du uns die Grundlage für das leibliche Wohl. Du bist unser Versorger. Aber genauso schenkst du auch das ewige Leben, einen Lebenssinn, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Dein Geist wohnt in deinen Kindern. Lobpreis und Anbetung sei dir für deine große Güte. Erfülle uns mit deiner Freude und lass deine Großzügigkeit in uns übersprudeln, so dass noch viele Menschen davon berührt werden und zu dir finden mögen. Deinem Namen, Herr Jesus Christus, sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.